SWR 2. Die 68er.
Thema auch heute Abend in SWR 2 Tandem und dazu begrüßt sie Martin Gramlich. Brennende Barrikaden in Berlin, Straßenkämpfe in Frankfurt, fliegende Pflastersteine in Heidelberg, Diskussionen, Sit-ins in Tübingen, Göttingen, München. Die Unruhen, Proteste von 68, der 60er Jahre allgemein, könnte man denken, die waren eine Angelegenheit der Großstädte. Aber wie sah es denn in der Provinz aus? Unter anderem darum geht es heute bei uns im Gespräch mit Titus Simon. Er war Professor für soziale Arbeit, er ist aber auch als Schriftsteller tätig. Er hat unter anderem 3 Romane geschrieben, die in der Region um Schwäbisch Hall spielen. Herr Simon, schön, dass Sie bei uns sind.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Herr Simon, Sie sind Jahrgang 54. Sind Sie ein 68er? Sehen Sie sich als 68er?
Natürlich nicht. 1968 war ich gedanklich noch in anderen Welten. Hatte Idole unter den U-Boot-Kommandanten des Zweiten Weltkriegs und war der festen Meinung, ich müsse Berufssoldat werden, um zur Marine zu kommen. Hat sich dann so 1-2 Jahre später langsam ausgeschlichen, diese damalige Grundhaltung. 68 war für mich mehr verbunden mit der Niederschlagung der Entwicklungen in der Tschechoslowakei. Also ich habe als älteres Kind, als junger Jugendlicher mehr von diesen Dingen wahrgenommen als von den studentischen Protesten, die dann aber so allmählich auch in die Provinz hinein schwappten, vor allem durch Ältere aus derselben Schule, die dann an Wochenenden nun im Studium seiend von ihren Hochschulstädten zurückkamen und berichteten, was da so abgeht.
Zu Gast bei uns ist heute Titus Simon. Er ist unter anderem Schriftsteller, hat den Roman Kleinstadt-Hippies verfasst über eine Jugend in der schwäbischen Provinz in den 60er Jahren. Wie kam es, dass Sie auch jetzt aus den deutschen Unistädten aus Berlin oder Frankfurt, waren ja große Zentren, da was mitbekommen haben?
Ja, die Impulse in die Provinz, die schwappten so ganz allmählich rein. Es hatte verschiedene Stränge. Zum einen waren es natürlich Ältere, die mit uns auf derselben Schule waren, einige Jahre vor uns Abitur gemacht haben und die am Wochenende nach Hause kamen. Auf der anderen Seite hat sich auch die Provinz allmählich Schritt für Schritt emanzipiert. Es gab erste Zentren, erste Treffpunkte. Die allerersten selbstverwalteten Jugendzentren entstanden 1968, zum Beispiel in Backnang, zum Beispiel in Städten im Remstal, also relativ kleine Orte. Und das waren natürlich wichtige Kristallisationspunkte, wo auch sehr schnell unter den Beteiligten, Engagierten eine Politisierung stattgefunden hat, aber nicht durch die Großwetterlage 1968, sondern durch eine sehr spröde Kommunalpolitik, die erstmal diesem Bedürfnis nach selbstverwalteten Räumen kritisch gegenüberstand. Und ich erinnere mich gern an das Zitat unseres Moorharder Bürgermeisters: Rauchen, Coca-Cola trinken und laute Musik zu hören, ist zu wenig, um den Einsatz öffentlicher Mittel zu rechtfertigen. Solche Positionen schlugen uns entgegen und haben uns politisiert. Mhm. Also wir haben dann auch begonnen, uns mit denen auseinanderzusetzen, die uns das verwehrten, was wir meinten, was richtig sei. Und so wurde allmählich aus Idealisten, die nichts anderes wollten als Treffpunkte, an denen sie ungestört Musik, ihre Musik natürlich hören wollten und vielleicht auch ein bisschen quatschen oder auch Mädchen oder umgekehrt Jungen treffen, wurde dann plötzlich auch ein kleines politisches Zentrum in den jeweiligen Provinzstädten. Hm. In meinem Fall war auch die Nähe zu Schwäbisch Hall durchaus relevant, wo ja schon in den 60er Jahren vor 68 der immer noch existierende Club Alpha 60 gegründet wurde und wo neben kulturellen und musikalischen Veranstaltungen natürlich auch der politische Dialog schon früh stattgefunden hat. Auch wenn wir manches nicht verstanden, was da in Filmen zum Beispiel in der Kontroverse zwischen Habermas und Dutschke rüberkam. Das hat man sich angeschaut, aber hat nicht alles verstanden,
das
was
geht,
da gemeint wurde. Ne?
Das geht auch vielen heute noch so. Im Moment laufen ja wieder die Sendungen und wenn ich dann die O-Töne oder auch diese Auseinandersetzung höre, Dutschke, Dahndorf oder sowas, dann, also ich muss es dann auch nochmal nachlesen oder nochmal nachhören, um den Formen. Es war tatsächlich eine komplexe Zeit. Wie ist das aufgefasst worden auf dem Land, also jetzt auch im Gespräch mit Lehrern, mit den Eltern, wie wurde das diskutiert?
Es waren eigentlich eher zögerliche Dialoge, also so viel, also dieses klassische Bild, eine Generation konfrontiert ihre in den Nationalsozialismus verstrickten Eltern um ihre Schuld oder ihre Taten. Dieses Bild ist mir eigentlich so nicht präsent, sondern es gab eher so fragmentarische Auseinandersetzungen, die durch Zufälligkeiten zustande kamen, aber es war jetzt nicht unbedingt die Regel.
Was heißt fragmentarische Auseinandersetzung?
Ja, dass zum Beispiel am durch das Schicksal eines Angehörigen, durch eine Kriegsverletzung eines Onkels, der jetzt daran wieder Schmerzen hat, bestimmte Themen diskutiert wurden. In meinem Fall hat es damit zu tun gehabt, dass eine eingeheiratete Verwandte als Zeugin Jehovas, damals noch kritische Bibelforscher genannt, im Konzentrationslager saß und als ich etwa 10, 11 Jahre alt war, meiner Großmutter davon berichtet hat am Kaffeetisch, und meine Großmutter hat immer versucht, dieses Thema abzuwürgen, und diese Frauen, das hat mich dann überhaupt erst aufmerksam gemacht, sagte dann, das kann der Junge ruhig hören. Und dann habe ich natürlich zugehört, über die Schwierigkeiten ihrer Haft und die 300 Gramm Brot, die sie am Tag gekriegt haben und so weiter.
Heißt zögerliche Auseinandersetzung, also jetzt auch nicht so, dass da offensiv weder von Seiten der Jugend noch von den Eltern da das thematisiert wurde.
Es gab einige sehr kritische Väter. In meinem Nachbarort, das war mein späterer Schreiner gewesen, war ein Mann. Sein Sohn ist übrigens auch ein Regionalschriftsteller, der wunderbar schreibt. Kurt Oesterle, ich darf den Namen ruhig sagen.
Der Fernsehgast.
Der Fernsehgast, ganz großartiger Provinzroman. Da bin ich fast neidisch gewesen, weil ich dachte, das ist ja auch ein Teil meiner Kindheit gewesen, durch die Gegend, durch die Straßen zu ziehen und in die Häuser und Wohnungen zu kommen, wo ein Fernseher vorhanden ist und läuft, weil wir hatten keinen. Und er schreibt es wunderbar über das Dorf Oberroth und natürlich dann auch die Erlebnisse, die er mit den Erwachsenen hat und ihre Gespräche über früher und auch die Zeit des Zweiten Weltkriegs, immer in der Meinung, das Kind hört es jetzt nicht, weil es unterm Tisch spielt oder was anderes macht. Wunderbarer Roman, der diese Zeit und Stimmung dieser Zeit mit aufgreift. Die Auseinandersetzung hat dann erst ein Stück später stattgefunden, und zwar stellvertretend mit ganz anderen, weil 1968 wurde ja auch in Baden-Württemberg die NPD mit 9,8% der Stimmen in den Landtag gewählt. Und mein sehr geschätztes Nachbardorf hatte mehr NPD-Stimmen als SPD, CDU und FDP, die damals relevanten großen Parteien zusammen hatten. Also die hatten da fast eine Mehrheit. Und die Präsenz der NPD und auch dann erste Versuche von älteren Jugendlichen, zum Teil auch aus diesen frühen Kultur- und Jugendzentrumsinitiativen, zum Beispiel durch das frühzeitig Besetzen von Gasthausnebenzimmern, NPD-Veranstaltungen nicht zu stören, sondern erstmal einfach zu behindern oder zu unterbinden, indem der Platz einfach schon besetzt war. Das waren so die ersten Dinge. Also es war überhaupt die erste politische Aktion, an der ich selbst beteiligt war. So eine Fahrt in den Nachbarort, um einfach das Nebenzimmer eines Gasthauses zu besetzen. Und wir nannten die Parteigänger der NPD damals die Lodenmäntel, weil es waren meist ältere Herren, die überwiegend in Loden oder ähnlichen Mänteln auftraten. Und viele von denen waren einfach noch Leute, die aus der Zeit vor 1945 auch übrig geblieben sind.
Inwiefern war das einfach auch so Zeitgeist, dass man gesagt hat, ja, ist jetzt ja auch in, keine Ahnung, Schlaghose, lange Haare?
Also 1968, auch in der heutigen Diskussion, die ja jetzt im Moment sehr intensiv ist, weil wir dieses 50 Jahre feiern, sind natürlich sehr viele Klischees im Spiel. Und man muss natürlich zwei Dinge erstmal auseinanderhalten. Zum einen den Part, den wirklich echte politische Aktivisten, vor allem im städtischen Raum, aber natürlich auch etwas und etwas später in Provinz eingenommen haben. Auf der anderen Seite war es ja auch sowas wie ein kultureller Aufbruch, und es war einfach vielfältig nur ein Experimentieren von Jugendlichen, die bestimmte Ausdrucksformen ja experimentell praktiziert haben. Lange Haare, Schlaghosen, gebartigte Hemden. Und politisch oder kontrovers wurde das erst eigentlich in der Auseinandersetzung mit denen, die das nicht gut hießen. Das waren die eigenen Eltern, es waren auch die Lehrer, es waren auch andere Erwachsene.
Room Full of Mirrors heißt dieses Stück von Jimi Hendrix. Das Stück stand auch auf der Setlist beim Konzert von Jimi Hendrix 1970 beim Love and Peace Festival auf der Insel Fehmarn. Und dieses Festival, das spielt auch eine wichtige Rolle im Roman Kleinstadt-Hippies, verfasst von Tito Simon, der heute unser Gast ist in SWR 2 Tandem. Das Kapitel heißt Besuch bei den Göttern. Die Protagonisten des Romans, zwei Protagonisten, Aaron und Yoshi, besuchen da als 16-Jährige das Festival, trampen dahin. Herr Simon, erzählen Sie uns ein bisschen. Sie sind da selber hingetrampt.
Ja, also die große Mühe dieses Romans war ja, keinen autobiografischen Roman zu machen, aber diese Szene ist schon mit autobiografischen Fassadstücken durchsetzt. Es ist aber auch ein ganz typisches Moment. Die Clique ist euphorisch und alle wollen dahin. In dem Fall waren es Freunde von uns, die wir von Mohart aus immer in Schwäbisch Gmünd besucht haben. Und anfangs waren 10, 12 der Meinung, wir fahren da zusammen hin, trampen getrennt da hoch, immer ein Pärchen, zu zweit, da geht's noch. Und am Schluss ist nur einer übrig geblieben, mit dem ich gar nicht so gut befreundet war. Er taucht unter dem Pseudonym Reza in einer anderen Rolle in diesem Roman an anderer Stelle auf. Und er war kein Oberschüler. Es war nicht ganz klar, ob er überhaupt irgendwas arbeitet. Und er war wild und frei und unberechenbar. Und man wusste auch mit ihm nicht so richtig, wie er auf die Dinge reagiert. Und er durfte, und ich habe mich da schon früh gegen meine Mutter durchgesetzt, ich durfte auch. Und das, mein großes Problem war allerdings rechtzeitig die Kohle zusammenzukriegen, die man da halt gebraucht hat, um die Karte zu bezahlen. Für die Fahrt hat man natürlich null einkalkuliert, ist in der Tat abenteuerlich getrennt. Es waren die letzten Sommerferientage der Sommerferien 1970. Um vom Ende her das zu betrachten, ich bin in der Tat einen Tag später wieder in die Schule gekommen, weil es mir auf den Montag nicht mehr gereicht hat, sondern ich war dann erst am Dienstag. Aber Montag war eh nur Bücherausgabe und Schulgottesdienst. Ja. Ne?
Dieses Festival ist legendär, ein legendäres Chaos, ein legendärer Auftritt von Jimi Hendrix, der kurz danach gestorben ist. Die Vorverkauf war bei Beate Uhse. Unglaublich, die hat das gesponsert. Das
Festival. Beate Uhse war der Hauptsponsor dieses Festivals und ihre Beate Uhse Shops waren auch die Vorverkaufsstellen dezentral in der Bundesrepublik überall da, wo sie schon Läden hatte. Und wir kauften auch unsere Karten, beziehungsweise haben sie uns mitbringen lassen aus dem Stuttgarter Beate Uhse Laden, den es da auch schon gab. Es war ansonsten deswegen denkwürdig, weil es, glaube ich, das am schlechtesten organisierte und chaotischste Festival war, was in Deutschland vermutlich jemals, zumindest in dieser Größenordnung, stattgefunden hat. Die Veranstalter wollten Woodstock kopieren und viel Geld verdienen und sie haben am Ende, glaube ich, mehrere hunderttausend Euro in Sand gesetzt und nicht hat's funktioniert. Und dazu kam, dass verheerende Witterungsbedingungen geherrscht hat. Es war wirklich, wie ich es dann auch im Roman schreibe, bei dem Konzert von Kent Heat peitschte dann die Gischt auf die Bühne und Musiker haben Stromschläge gekriegt. Das würde heute sofort abgebrochen werden, aus Sicherheitsgründen.
Sie sind auch hochgefahren, um zwei der größten Gitarristen damals, wahrscheinlich bis heute, spielen zu hören. Jimi Hendrix, Rory Gallagher. Rory Gallagher kam dann gar nicht.
Ja, das war für mich natürlich besonders schlimm, weil für mich war die Entscheidung schon längst gefallen. Für mich ist damals der wichtigste Gitarrist Rory Gallagher gewesen. Den habe ich im Lauf meines Lebens in seinen Lebzeiten mindestens 15 Mal live gesehen. Die Mehrzahl dieser Konzerte vor 1974. Als der nicht kam, er war eigentlich schon da, aber er konnte aufgrund der chaotischen Verhältnisse nicht spielen und ist dann vorzeitig abgereist, weil er woanders auch einen Pflichttermin hatte. Und es sind eine ganze Reihe von wichtigen angekündigten Bands nicht gekommen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an Ten Years After, ist nicht gekommen. Und es gab eine bewegende Szene, in der der Musiker Alexis Korner, der hier in der Region als Bluesgitarrist einen großen Namen hatte, der hat dort aber nicht als Musiker, sondern als Moderator und Ansager agiert. Und in seiner Verzweiflung, als mal wieder keine Band da war, hat er das Publikum aufgefordert, doch selber auf die Bühne zu gehen und selbst Musik zu machen. Das entsprach natürlich so ein bisschen der Zeit, was Selbstgemachtes zu machen, aber zeigte auch so ein bisschen die Dramaturgie dieses Ereignisses, das mir auch jetzt nicht sonderlich als legendär in Erinnerung ist, sondern als wirklich extrem. Am allerbeeindruckendsten waren nicht die Bands, sondern Hamburger Rocker, die alles gejagt hat, was langhaarig war und ausgeraubt hat und Alkohol weggenommen hat. Und diejenigen, die ein bisschen was zu kiffen dabei hatten, wurden ihrer Haschisch-Döschen beraubt, die Leute natürlich nicht abgeliefert haben, sondern selber konsumiert. Und das wurde erst am letzten Tag besser als der verzweifelte Veranstalter. Die haben sich reingeprügelt als Ordner, haben die schon
erpresst, glaube ich.
Die haben die erpresst, haben andere, die als Ordner vorgesehen waren, weggeprügelt, haben sie selber zu den Ordnern gemacht. Und der Veranstalter hat die dann vorzeitig ausgezahlt, die vereinbarte Summe, und hat die mit Bussen und Lastwagen dann von der Insel gebracht. Und dann wurde der letzte Teil noch ein bisschen erträglicher.
Wobei am Schluss ja, glaube ich, auch ein legendär eine Band auftrat namens Rote Steine, zu deren Klängen die Bühne abgebrannt ist, habe ich gelesen, auch in ihrem Roman, kennt man heute als Tonsteine Scherben.
Ja, die hießen nicht Rote Steine, sondern Rote Scherben.
Rote Scherben.
Und diese Sequenz ist tatsächlich auch der Realität sehr nah. Ich sage da zu meinem Begleiter, der im Roman unter der Figur Reza firmiert: Wir müssen jetzt los, die letzten Bands kannst du abhaken. Und niemand kannte damals die Formation Rote Scherben, die dann schon wirklich auch mit dem Song Macht kaputt, was euch kaputt macht, da aufgetreten sind. Und zu diesem Song, wir waren da schon nicht mehr da, wir sind schon weggetrennt, ist wohl dieses Holzgebäude, das den Veranstaltern so als logistische Basis gedient hat, abgeflammt worden und es wurde auch noch weiteres zerstört, weil natürlich viele enttäuscht waren, weil viele ihrer Lieblingsbands nicht kamen und die Veranstalter sich längst mit dem restlichen Bargeld aus dem Staub gemacht haben und auch Bands, die noch da waren, dann nicht mehr aufgetreten sind.
Es ist nicht die einzige aufregende Begegnung mit Rockmusik in dem Buch. Es kommt später noch zu einer Szene, ein Klickenausflug nach Berlin. Da im legendären Punkclub SO36 kommt es zu Handgreiflichkeiten zwischen Aaron, der Hauptfigur im Buch, mit einem dürren Typen mit nacktem Oberkörper, der sich als Iggy Pop entpuppt. Liegen da etwa auch noch eigene Erfahrungen zugrunde?
Es ist in der Tat so gewesen, dass wir waren schon früher im SO36 gewesen. Man ist ja aus der Provinz immer wieder mal nach Berlin, hat die Fahrt grundsätzlich nachts gemacht. Der SO36 war früher einfach so ein alternativer, linker Konzertclub. Und in der Zeit, in der dann die angesiedelte Romanhandlung spielt, da hat sich der frühe Punk dort schon eingefunden, wie natürlich auch in anderen Orten in Berlin. Und es gab in der Tat ein kleines Gerangel mit einer Person, die mir völlig unbekannt war, die aber expressiv aufgetreten ist und Leuten, die mit uns da dort waren, halt nahegegangen ist. Es war eine Schuckerei, nicht mehr. Und später sagte mir jemand, ich hätte hier Iggy Pop verprügelt und dann habe ich noch dämlich gefragt, wer ist denn Iggy Pop? Ich kannte den damals gar nicht. Okay.
Es wäre zwei Tanne mit Titus Simon, Autor des Buchs Kleinstadt-Hippies, über eine Clique in den 60ern in der schwäbischen Provinz. Ich habe ein kleines Zitat, lese ich gerade mal, das aus dem Buch: Für viele von ihnen war dies eine Zeit, in der sie zähe Kämpfe mit ihren Eltern, vor allem mit ihren Vätern, austrugen. Es ging um die wenigen Zentimeter, die die Haare etwas weiter über den Kragen standen, um abendliches Auf- und Wegbleiben und um die abgeschnittenen oder am Beitenschlag ausgefransten Jeans, mit denen gefälligst nicht in die Schule gegangen werden sollte. Aber alles überlagerten die Konflikte um das Gejaule, das kein Mensch aushält, die Musik, die die Jungen den Nachmittag überhörten, anstatt ihre Hausaufgaben zu machen. Ja, Simon, klingt auch ein bisschen wie halt eine ganz normale Jugend. Also das ist ja was seit dem Krieg jede Generation quasi ausficht.
Ja, aber die jüngeren Generationen, die heutigen jungen Generationen müssen das nicht mehr in dem Maße ausfechten, aus drei Gründen. Zum einen haben wir sowieso sowas wie einen Jugendkult, ich möchte fast sagen Jugendwahn. Ist ja eher so, dass sich Junge heute wirklich abgrenzen müssen, weil unheimlich schnell Dinge, die sie jugendkulturell entwickelt haben, adaptiert und übernommen werden. Zum anderen war es natürlich auch noch eine Generation, wo nun ja auch zu ihrem Musikgeschmack oft gar keine Anknüpfungspunkte da waren. Die Eltern mit Marschmusik und Schlager aufgewachsen. Auch diejenigen, wo man vom Alter her hätte vermuten können, sie wären Rock'n'Roller gewesen, waren das mehrheitlich nicht. Mhm. Die aktiven Rock'n'Roller waren wie auch die aktiven Protagonisten von 1968 eigentlich dünn an der Zahl, relativ wenige. Die meisten waren eben nicht beteiligt gewesen, haben dann später Stücke von Mode und Musikgeschmack übernommen, aber waren in dem Sinn keine Protagonisten und waren auch weiterhin brav in Familie, Verein, Kirche und so weiter angepasst. Und dieser Kampf um die Zentimeter, ob jetzt im Stoff beim Minirock oder in der Haarlänge bei Mädchen, vor allem aber bei Jungen, waren eigentlich auch für Provinzjugendliche wesentlich prägender als zum Beispiel die großen politischen Diskussionen in den Hochschulorten und politischen Zentren. Das muss man einfach sehen. Und deswegen muss man 68, glaube ich, einfach auch viel pluraler bewerten. Es sind viele Dinge passiert. Es hat sich eine Pluralisierung ergeben. Es gab nicht nur das eine oder das andere. Es gab mehr Optionen, aber es gab auch politische Veränderungen, die zum Teil auch schon vorher auf dem Weg waren, zum Beispiel juristische Reformen, die große Strafrechtsreform, die Anfang der 70er Jahre dann gemacht wurde, war schon 65, 66 auch in der Diskussion gewesen und dauerte halt seine Zeit, bis sie dann umgesetzt wurde. Ne? Aber diese Kämpfe um ja auch ein Stück weit einen eigenen, von den Eltern abgegrenzten kulturellen Platz, die waren, glaube ich, für viele in der Provinz wesentlich prägsamer.
Das ist jetzt der dritte Roman, den Sie verfasst haben, der im fiktiven Ort Seelbach spielt. Die ersten beiden Romane Hundsgeschrei und Kirmeskind spielen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Es geht um den Juden Jakob Winter, der durch die Nazis verfolgt wird. Seine Familie wird ermordet. Er kommt danach wieder zurück in seine Heimat. Er überlebt als einziger Kirmeskind die Geschichte von Hans. Er ist der Sohn einer jungen Frau aus dem Schaustellermilieu und eines US-Soldaten. Jetzt Kleinstadt-Hippies. Das ist sozusagen der erste Roman aus einer Zeit, die Sie selbst aktiv miterlebt haben. Macht es das Schreiben leichter oder schwerer?
Es macht das Schreiben wesentlich schwerer. Also diese Romanidee für den Roman, der dann unter dem Titel Kleinstadt-Hippies veröffentlicht wurde, die hatte ich von Anfang an. Mhm. Also wenn man jetzt an diese Trilogie denkt. Und die beiden anderen Romane haben sich dann so allmählich ergeben. Zum Beispiel der Roman Hundsgeschrei ist dadurch entstanden, dass ich dem Protagonisten Aaron des Romans Kleinstadt-Hippies musste ich eine Familie geben. Und dann ist die Figur des Vaters Jakob Winter entstanden. Und dann war das also fast wie so ein Flow. Ne? Mhm. Und ich habe dann mich auch mit der Geschichte der Hohenloher Juden beschäftigt, wo es ja einige sogenannte Judendörfer gab, sprich Orte, in denen ein höherer Anteil jüdischer Bevölkerung von 1933 gelebt hat. Meistens ganz armes Landjudentum, das mehr recht als schlecht, wie auch die deutsche bzw. christliche Bevölkerung über die Runden kam. Und das Fiktive in dem Roman Hundsgeschrei ist, dass im Unterschied zu dem Protagonisten Jakob Winter in diese Dörfer niemand mehr zurückgekommen ist.
Jetzt für den Roman Kleinstadt-Hippies, inwiefern haben Sie sich da ausgetauscht mit Freunden, alten Weggefährten? Oder ist das was, wo man sagt, jetzt ich kram in meinen eigenen Erinnerungen als erstes Mal?
Ich habe natürlich schon erstmal in meinen eigenen Erinnerungen gekramt, allerdings gleich auch mit dieser Frage, wie kann ich das so formulieren, dass es eben halt nicht ein autobiografischer Roman ist, auch wenn zwei, drei Stationen, wie zum Beispiel dieses Fehmarn-Erlebnis, natürlich autobiografische Züge tragen. Das war die Hauptschwierigkeit. Und ansonsten muss ich sagen, ist meine Schriftstellerei auch auf vieles zurückgeführt, was ich früher auch beruflich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel im Laufe der Zeit 700-800 Interviews geführt mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen seit den 70er Jahren eigentlich. Und aus diesem Archiv habe ich auch immer wieder für diese belletristischen Publikationen geschöpft.
Sie sind nicht von Haus aus Schriftsteller, genau, Sie haben es jetzt schon angesprochen. Sie soziale Arbeit, sage ich mal, stand da im Mittelpunkt, soziale Themen. Sie haben Sozialarbeit studiert, Jura, Pädagogik, waren Professor in Wiesbaden und später in Magdeburg. Dabei auch immer politisch aktiv. Inwiefern haben Sie das verstanden als der lange Marsch durch die Institutionen, den Rudi Dutschke ja so schön gefordert hat?
Also so habe ich es nun deswegen schon nie verstanden, weil ich diese Planung nie hatte. Also ich bin mit großer Leidenschaft nach einer sehr dramatischen Wehrdienstverweigergeschichte in meinen Zivildienst gegangen, was für mich wirklich die Befreiung im realen Sinne war. Also ich war auch bei der Bundeswehr einige Tage, insgesamt 50 Tage im Arrest gewesen, als nicht anerkannter Wehrdienstverweigerer in den 70er Jahren. Und als ich dann anerkannt war in einer vierten Verhandlung, bin ich dann mit sehr großem Engagement in die Jugendzentrumsarbeit in Ludwigsburg eingestiegen, machte dort meinen Zivildienst, wurde gleich nach dem Zivildienst übernommen, ohne Ausbildung, hatte einen sehr weisen Chef, den ich morgen zufälligerweise in Mainz treffe, der schon lange pensioniert. Und er hat darauf Wert gelegt, dass ich nebenher an der Fachhochschule in Esslingen Sozialpädagogik studiere. Und das war auch klug von ihm und es war richtig. Und nach 14 Jahren Jugendhausarbeit war ich dann noch 5 Jahre in der Wohnungslosenhilfe und dass ich dann Professor geworden bin, war eigentlich eine fast zufällige Angelegenheit. Ich hatte das Glück, dass in der Zeit, Anfang der 90er Jahre, das Thema Jugend und Gewalt sehr virulent war, auch mit rechter Gewalt in den sogenannten neuen Bundesländern, aber auch im Westen zunehmend. Und ich hatte in der praktischen Arbeit mit Jugendlichen viel mit sogenannten Rockergruppen in den 70er und ganz frühen 80er Jahren zu tun gehabt und habe da auch ein bisschen was drüber publiziert und darüber auch promoviert an der Universität in Tübingen nach dem späteren Pädagogikstudium, was ich komplett berufsbegleitend, also morgens studiert, ab 14 Uhr im Jugendhaus, so war mein Tag an vielen Tagen gewesen. Und ich hatte das Glück, dass in Wiesbaden die erste und letzte und einzige Stelle mit der Profilierung Jugend und Gewalt ausgeschrieben war. Ne? Und dann dachte ich, da bewerbe ich mich und ich hatte das Glück, dass es was wurde. Ne?
Okay. Zu Gast heute Titus Simon, Schriftsteller und Professor für soziale Arbeit, haben es umschrieben. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen und angeklungen ist auch schon mal das Stichwort Jugendzentrumsbewegung. Heutzutage gibt es in den meisten Städten, auch Kleinstädten, so in manchen Dörfern. Das hat damals angefangen, auch eine 68er-Folge, Herr Simon.
Ja, man könnte sagen, die Jugendzentrumsbewegung ganz speziell in Baden-Württemberg war die Antwort der Provinz auf die 68er-Ereignisse in den größeren Städten. Also man hatte da das Bedürfnis, andere Musik zu hören, anders zu sein, sich anders zu kleiden und brauchte natürlich irgendwann mal für diese Gestaltung seiner Freizeit auch einen Raum. Und diese Räume, die hat es nicht gegeben. Es gab manchmal progressive junge Pfarrer, die dann auch ihre Türen geöffnet haben und manche dieser Jugendzentrumsinitiativen sind dann auch so aus einer eher progressiveren kirchlichen Arbeit heraus entstanden, die aber auch von den Kirchengemeinden nicht so sehr gewünscht gewesen ist in der Regel. Und dann haben sich relativ schnell ab Ende der 60er Jahre Landauf, Landab Initiativen gegründet. Also man ist davon ausgegangen, dass Anfang der 70er Jahre in der Bundesrepublik mehrere tausend Jugendzentren oder Jugendzentrumsinitiativen bestanden, die dann auch organisiert waren. Wir hatten zum Beispiel dann später ein sogenanntes Landestreffen der selbstverwalteten Jugendzentren in Baden-Württemberg. Und unsere Modelle waren dann zum Beispiel das Jugendzentrum in Backnang, das 68 begann, von Oberschülern gegründet wurde und ganz anders in Städten im Remstal, wo eben überwiegend nicht oben Oberschüler, sondern seltener, aber realer Fall, eher Lehrlinge und Jungarbeiter die Protagonisten der Städtener Jugendzentrumsbewegung waren und der Ebbe Kögel, der darüber auch heute noch klug referiert und auch heimatgeschichtliche Führungen dazu macht, ist einer der damaligen Protagonisten gewesen und die haben auch so ein Stück weit Modellcharakter für uns gehabt. Ich selber habe dann ganz kurz in der Nachbarstadt Galdorf 71 ein Projekt mit gegründet und dann sagt er aber ein Kumpel, was müssen wir nach Galdorf, wir sind aus Mohrad, machen wir das dann in Mohrad, haben dann Anfang 72 die Mohrader Jugendzentrumsinitiative gegründet und dann ist man auch sehr schnell so in ein ganz konventionelles Prozedere hineingekommen. Der Bürgermeister hat sich geweigert, mit uns zu verhandeln.
Sie hatten es vorher schon angesprochen, kein Geld für Cola trinken und elektrische Musik. Ich glaube, das war eine Haltung, die vermutlich in vielen Kommunen zu hören war. Aber offensichtlich hat die Überzeugungsarbeit ja gefruchtet.
Also ich würde es mal so sagen, hätten die damaligen Stadtverwaltungen, Bürgermeister und andere Verantwortliche den Initiativen, den Protagonisten Räume gegeben, die sie zu gestalten und zu verwalten hatten, dann wäre viel kritischer alternativer Kommunalpolitik in der damaligen Zeit gar nicht groß geworden, weil die Leute mit Programmgestaltung, Bier ausschenken und Kloputzen vollauf beschäftigt gewesen wären. Aber in vielen Städten gab es diese Konflikte und aus diesen Konflikten ist dann das daraus erwachsen und es hat ja dann auch einen richtigen Impuls bekommen. Werner Schretzmeier hat ja dann diese legendäre Fernsehsendung Diskus gemacht, die im Grunde genommen einen ganz banalen Rahmen hatte. In irgendeinem Ort war ein Konflikt um das nicht vorhandene Jugendzentrum zwischen den Jugendlichen und den Stadtverwaltungen. Dann ist der Diskusbus dahin und dann wurde da ein bisschen Musik gespielt und wurde ein bisschen kontrovers diskutiert und dann hat man eine Samstagnachmittagssendung gehabt, die mindestens 12, 15 Folgen gehabt hat und auch gesehen wurde. Und das Ganze ist dann gleich auch in die Medien übergegangen.
Das heißt, so ein bisschen Gegenwind ist wie beim Grillen auch mal ganz gut, um die Sache ein bisschen anzufachen.
Ja, also ich halte das auch unabhängig von all diesen Themen, denke ich, dass Kinder und Erwachsene durchaus auch ein Stück weit natürlich in fairer Weise, da muss es auch ein bisschen kitzeln, da muss auch ein bisschen eine Fläche da sein, an der sich Kinder und Jugendliche abarbeiten können, ohne dass es in irgendeiner Weise was mit Gewalt natürlich zu tun haben darf. Aber das ist sehr wichtig, dieses immer nur alles verstehen, glaube ich, ist nicht der richtige Weg zur Persönlichkeitsbildung.
Sie haben auch eine Jugendzentrumszeitung damals herausgegeben. Das war ja noch vor Computer. Wie war das mit Matrizen? Wie lief das?
Das war lustig. Also wir hatten natürlich auch Modelle. Zum Beispiel das Schorndorfer Blättle war älter. Und auch eine Zeitschrift, die der spätere Grünen-Politiker und dann spätere CDU-Politiker Oswald Metzger in Bad Schussenried rausgegeben hat. Der Motzer waren da für uns Modelle. Und wir haben dann, weil wir halt damals noch nicht die Räume für das Jugendzentrum hatten, hatten wir dann plötzlich gesagt, wir gründen eine Zeitungs-AG. Und dann haben wir eine Monatsschrift gemacht, die in einer Tausenderauflage in der Kleinstadt auch wirklich unter die Leute kam. Jeden Monat, 7 Jahre lang, später dann noch ab und zu einzelne Nummern in größeren Abständen, aber 7 Jahre durchgängig. Da wurde auf alten Schreibmaschinen gehackt, auf Spaltenbreite ausgeschnitten, auf Bögen aufgeklebt. Einer hat dann das auf einem hochwertigen Vergrößerer in Stuttgart kopiert und hat es dann zur Druckerei gebracht. Okay. Und dann kamen die Bögen zurück und wir haben die 1000 Exemplare dann in der darauffolgenden Montagssitzung erstmal alles selber gefaltet, weil uns das noch Kosten erspart hat. Da sind wir dann alle um einen Tisch rumgelaufen und haben diese Bögen aufeinander gelegt und mittig gefaltet. Und dann gingen die Leute mit ihren Paketen da dahin, wo sie halt immer ihren Teil loswerden wollten. Und es waren immer 20, 25, die sich da auch dran beteiligt haben.
Das klingt alles nach einer sehr fruchtbaren, sehr bunten, bewegten, interessanten Zeit. 60er Jahre in der Provinz sozusagen. Wären Sie damals trotzdem lieber gerne in Stuttgart oder in Berlin oder in Frankfurt sozusagen an der Front gewesen?
Also ich persönlich überhaupt nicht. Ich bin zeitlebens eigentlich immer ein Provinzler geblieben und bin das auch noch heute. Aber es ist nicht so, dass Provinz immer nur positive Seiten hat. Ich glaube, man muss an jedem Ort so ein Stück weit auch für bestimmte Sachen einstehen, und bestimmte politische Auseinandersetzungen sind natürlich in der Provinz wesentlich schwieriger zu führen als in Städten, wo du dich in deinem eigenen Milieu heimisch fühlen kannst. Ich erinnere mich da an einen Hochschullehrer einer amerikanischen Partnerhochschule, der hat uns bei einem Besuch in Magdeburg erzählt, er persönlich kenne keinen einzigen Republikanerwähler. Mhm. Das heißt, die Leute leben da so in ihren Milieus, und schon in den 70er Jahren hast du in Berlin solche Szenemilieus gehabt, da musstest du dich mit Andersdenkenden gar nicht mehr groß auseinandersetzen, du hattest genügend Optionen für dich und deinesgleichen, und das ist der Unterschied in der Provinz. Wir waren als 17, 18, 19-Jährige in den Kneipen, in denen auch die NPD-Wähler drin waren, wo um 22 Uhr dann die Bosch-Schicht kam, das waren gestandene Gewerkschafter, die haben sehr dezidiert mit uns auch politisch diskutiert, und wir haben nicht immer gewonnen in diesen Diskursen, aber wir haben viel gelernt.
Jetzt 50 Jahre 68, würden Sie sagen, der Fokus ist viel zu sehr auf die Ereignisse in den Großstädten, die bekannten Bilder von Dutschke, von Demos mit Bannern und allem, und es ist viel zu wenig Augenmerk auf das, was eigentlich im großen Teil des Landes passiert ist?
Das ist natürlich immer ein Teil der Erinnerungskultur, dass bestimmte Dinge einfach im Vordergrund stehen. Ich glaube, ich habe diesen einen Mann, der von dem Wasserwerfer umgeworfen wird, bestimmt schon 500 Mal gesehen in irgendeiner Fernsehsendung. Der kommt immer. Die politische Bewegung der 68er hat wichtige Impulse gesetzt, aber sie hat vieles nicht bewirkt, was von anderen dann auch später besser umgesetzt wurde. Für mich persönlich verbinde ich eigentlich mit 1968 sehr viel mehr die Ereignisse an der Kentucky State Universität im Jahr 67, also ein Jahr vorher, wo wirklich eine harmlose Demonstration ist und die Nationalgarde 4 Leute erschießt. Ne? Und dieses Lied von Crosby, Stills, Nash & Young, das zu diesen 4 Toten gemacht wurde, hat mich selber viel mehr politisiert als zum Beispiel die Ereignisse in Berlin.
SWR 2 Tandem mit Titus Simon, Professor für Soziale Arbeit und Romanautor. Sein aktueller Roman heißt Kleinstadt-Hippies. Er ist erschienen im Silberburg Verlag. In dieser Woche haben Sie 2 Möglichkeiten, Titus Simon live zu erleben bei einer Lesung. Donnerstag in Reutlingen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und am Freitag im Windrad in Freudenstadt. Herr Simon, danke Ihnen für Ihren Besuch und für Ihre Berichte.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, Technik Thomas Lenzen. Ich bin Martin Gramlich. Hier folgt die Buchkritik Lesenswert. Ihnen einen schönen Abend.